Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Anna Kopp zu Gast. Anna ist CIO bzw. Head of IT bei Microsoft und außerdem, weil der eine Job nicht genug ist, hat sie noch einen zweiten dort und ist die Leiterin des großen Münchner Büros. Auch da eine vierstellige Anzahl Mitarbeiter. Also die Frau hat gut zu tun. Trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, um heute mit uns über Digitalisierung zu sprechen. Wir schauen auf das Thema, wir schauen, wo Digitalisierung in Unternehmen, aber auch im Privatbereich letztendlich unser Leben verändert und wie digitalisieren wir eigentlich am besten. Das ist ja so ein Buzzword, hört man überall, aber viele wissen halt gar nicht so recht, was bedeutet das eigentlich, jenseits von ich schreibe jetzt E-Mails statt Briefen. Ja, da gucken wir tief rein und ihr werdet euch wundern, an der einen oder anderen Stelle sieht man, wie Jobs digitalisiert werden, wo man gar nicht so recht glauben würde, dass das eigentlich geht. Es gibt auch Themen wie Homeoffice, die wir intensiv diskutieren, was ja eng mit Digitalisierung zusammenhängt. Und auch dort hat die Anna das ein oder andere Beispiel, wo man sagen würde, Mensch, da geht Homeoffice. Spannend. Ja, und dann gab es noch ein Thema, was nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise was wir richtig gut dann wieder glatt gebügelt haben. Ich habe leider als Host dieses Podcasts Gespräch quasi technisch einmal nicht so 100% geregelt bekommen. Sprich, wir mussten zwischendurch einmal kurz abbrechen, beziehungsweise einmal hat die Aufnahme nicht funktioniert. Ihr werdet also merken, dass ungefähr nach einer halben Stunde es einen kleinen Break gibt, und wir dann sozusagen mit einem Restart das Gespräch fortsetzen. Die Anna war so nett, auch ein zweites Mal zur Verfügung zu stehen. Sprich, ihr bekommt heute zwei Gespräche in einem. Und beide Teile sind außerordentlich spannend. Es hat riesig Spaß gemacht, mit Anna den Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere auch noch daraus mitnehmen. Also, auf geht's, viel Freude beim Hören. Dann herzlich willkommen, Anna Kopp, heute hier im Macht was Podcast. Es geht um IT, Digitalisierung und was da sonst noch so dranhängt, aber ganz zu Beginn vielleicht, Anna, hast du Lust, dich kurz vorzustellen? Wer bist du? Was machst du?
Habe ich. Hallo Michael, wie geht's dir?
Danke, gut.
Ja, freue mich, hier zu sein. Ich bin, wie du gesagt hast, Anna Kopp. Ich bin IT-Leiterin bei Microsoft Deutschland. Und weil das nicht genug Arbeit wohl ist, bin ich auch noch obendrauf Niederlassungsleiterin für das große Münchner Headquarters. Das ist eine Art glorifizierter Hausmeister, sagt mein Mann immer. Aber tatsächlich ist es, muss man sich so vorstellen, eine Niederlassungsleitung heute ist ein Arbeitsplatz aus der Idee zu leiten, aber dann auch räumlich und in Regeln umsetzen.
Okay, das heißt, vielleicht kurz da zur Erläuterung, ihr habt wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern in München in der Niederlassung. Und du sorgst dafür, dass denen gut geht und dass die wiederum dafür sorgen, dass gutes Geschäft gemacht wird in Deutschland.
Genau, sogar vierstellig. Wir sind für München 1.900 Mitarbeiter und haben ein großes Büro und noch ein kleineres Büro in Lehel in München. Und wenn man das jetzt so vorstellt, natürlich gibt es unsere Facilities-Team und die Personalabteilung und so weiter, die sich um die Identität-Themen kümmert. Aber was ich mache, ist mehr übergreifend und alle Themen, die man vielleicht nicht so richtig dann zu Hause findet. Ich gebe dir ein Beispiel, Celia, um das ein bisschen klar zu machen. Tiefgarage. Wer in einer Firma entscheidet, wie viele Warnungen ein Mitarbeiter bekommen soll, der sich ständig auf einem Behindertenparkplatz stellt, weil er denkt, ach schön, da finde ich einen Parkplatz auf, wenn alles anders voll ist. Da steht kein Dollarzeichen dahinter, also die Finanzabteilung ist es nicht und die Personalabteilung nicht. Also wer entscheidet es? Das entscheide ich. Das bedeutet, zu mir muss man nett sein, weil ich kann jemanden aus der Tiefgarage sperren lassen. Das ist einfach so diese Business Rules, wo man überlegt, das ist nicht okay, sowas zu machen.
Ja.
Lass uns dann sagen, du kriegst eine Warnung und dann wird deine Karte für 4 Wochen gesperrt. Das ist so eine Sache, die dann bei mir leiden würde für eine Entscheidung.
Okay, das heißt, du sorgst dafür, dass das miteinander auch funktioniert bei diesen 1900 genau. Mitarbeitern, was echt eine Menge ist. Das ja. hätte ich nicht gedacht, dass da so viele sind. Und das ist aber nur dein Nebenjob sozusagen. Im Hauptjob bist du, sag nochmal, wie hast du es genannt, nicht IT-Leiterin oder?
IT-Leiterin, CIO für unsere Kunden, also Head of IT. Und unser IT, kann man sich ja vorstellen, bei Microsoft. Ich bin in derselben IT-Rolle wie bei jeder Kunde, der auch IT-Leiter ist. Sehr oft kommt man zu mir und spricht über Produkt und so weiter. Ich bin nicht Engineering, ich bin nicht Product Group, sondern genauso IT, wie bei Kunden auch ein Head of IT ist. Ich sitze also im selben Boot. Dann kann es manchmal spannend werden.
Okay, das heißt, du guckst sowohl bei euren Kunden als auch bei euch selbst im Unternehmen, dass die IT funktioniert. Wählst die Dienstleister aus, wählst die Produkte aus für eure eigene Company, guckst aber auch, verkaufst sozusagen auch IT-Produkte an eure Kunden.
Nee, ich verkaufe nicht, aber ich berate gerne. Also wenn man sich vorstellt, IT bei egal welcher große Kunde kommt zu uns, Microsoft, und spricht mit unserer Vertriebsabteilung, dann ist es ja sehr spannend zu hören, und Microsoft, wie macht ihr das selber?
Ja, okay.
Also hier habt ihr Produkte, wir haben ein Projekt, wir wollen das gemeinsam dann angehen. Natürlich setzen wir unsere eigenen Produkte ein. Also ich bin genauso ein Kunde von Microsoft wie andere auch.
Ja.
Und erkläre, wie wir das machen, wie wir das eingeführt haben, wie wir Kultur geändert haben. Das ist gerade dieses Wie, wo fange ich an? Das ist sehr spannend für Kunden.
Ja, ja. Okay, du berichtest sozusagen dann aus dem Inneren. Des genau. Unternehmens. Alles klar.
Maschinenraum.
alles klar. Was ja jetzt für viele unserer Hörer vielleicht nicht so ganz klar ist, was ist Microsoft eigentlich alles? Vielleicht, damit das jetzt kein Werbepodcast ist, gibt auch noch ein paar andere IT-Firmen da draußen, die ähnliche Produkte genau. anbieten. Google, Facebook, Amazon etc. Aber zu Microsoft gehört ja nochmal deutlich mehr als das, was man so kennt, Microsoft Outlook und Windows. Ihr seid ja viel mehr. Gerade bevor wir angefangen haben, hier den Podcast aufzunehmen im Vorgespräch, ist ja nochmal uns bewusst geworden, auf wie viel Microsoft-Produkten man so rumklickt. Vielleicht magst du dazu kurz nochmal sagen, was ist die Microsoft-Welt, insbesondere in Deutschland, produktseitig?
Ja, die klassischen hast du ja genannt. Das sind die zwei Sachen, das Windows und Office, also Betriebssystem, und das ganze Office, also alles, was so Produktivität in Firmen. Dazu gehört aber mittlerweile auch eine Hardware-Sparte, weil ja. wir eigene Hardware haben, die Surface, als Laptops, Hybride, Tablets und auch diese Whiteboard Surface Hubs heißen die, das sind diese Whiteboard-Lösungen.
Ja.
Da ist man schon langsam dann rundum schon abgedeckt, aber ein Xbox ist ja eins der meistverkauften Spielekonsolen weltweit. Und die ganzen Spiele, die drauflaufen, haben wir auch langsam über die Jahre jetzt dazu gekauft. Zum Beispiel Minecraft, das ist ja eins der meistgespielte Spiele weltweit.
Das gehört auch Microsoft.
Das gehört uns auch, ja. Dann gehen wir in der Businesswelt, LinkedIn. Haben wir auch akquiriert als Firma. Und das ist ein Professional Network, eins der größten. Und ich bin selber auch sehr kräftiger User davon. Was haben wir noch? Also wir haben ja so viel. Weil wir auch vieles entwickeln, so Peripherals, Kopfhörer, letzte Zeit recht populär. Und natürlich dann Zusatzsoftware in alle möglichen Formen, also je nachdem Enterprise-Systeme, die man braucht, um eine Firma zu führen.
Ja, ja. Cloud-Lösungen bietet ihr auch an.
Cloud-Lösung. Wir haben Data Centers auch in Deutschland. Ist auch ein wichtiges Thema jetzt. Jeder spricht von Digitalisierung und Cloud. Und hier kommen ja die Datenschutzregeln von Europa dazu geführt, dass wir mehrere Datenzentren in den europäischen Ländern haben. Sprich, deutsche Kunden können hier in Deutschland auch ihre Daten halten.
Ja, ja. Spannend. Also was wir raushören ist, Microsoft ist riesig groß. Was ich da ganz spannend dran finde, ist, dass wenn über die Kraft, die Macht, wie auch immer der großen Tech-Konzerne gesprochen wird. Da stehen dann Amazon, Google und Facebook immer ganz vorne. Apple auch, an der kommunikativen Front sozusagen. Microsoft wird da ja in den letzten Jahren gar nicht mehr so stark wahrgenommen als sozusagen dazugehörig. Zumindest in der Presse nicht. Das habt ihr, glaube ich, PR-seitig ganz gut hinbekommen. Obwohl ihr ja sehr präsent seid, wie du gerade auch geschildert hast, anhand der Produkte. Das finde ich ganz spannend, ist aber vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, wo wir dann nochmal darüber diskutieren, wie groß die Macht der IT-Konzerne ist. Heute wollen wir ja über Digitalisierung im Allgemeinen und auch im Speziellen sprechen, und ich freue mich, dass du da bist und ich so einen richtigen Profi sozusagen vor dem Mikrofon habe. Warum ist das Thema so wichtig? Warum bin ich da damit auf dich zugekommen? Digitalisierung ist gerade ja auch in Zeiten der Corona-Krise ein großes Stichwort. Digitale Bildung, digitale Prozesse etc. Und an vielen Stellen sieht man, wie es nicht so richtig funktioniert. Oder man hat zumindest das Gefühl, es würde nicht so richtig funktionieren in Deutschland. Der Breitbandausbau funktioniert nicht etc. Und ja, wir beide wollen heute mal drauf schauen, wie deine Erfahrungen so sind, wie deine Erfahrungen sind mit Firmenkunden in der Digitalisierung. Aber du hast ja auch einen Blick auf die anderen gesellschaftlichen Bereiche. Da interessiert mich ganz stark deine Meinung. Vielleicht kurz zum Start. Was würdest du sagen, Deutschland auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, digitalisiert, wie weit sind wir? Sind wir bei einer 3, bei einer 4 oder schaffen wir schon die 5?
Ja, die 5 schaffen wir schon. Also es gibt sehr viele Hightech-Unternehmen, die sehr weit sind. Und vor allem habe ich gesehen, dass in letzter Zeit, also gerade dieses Jahr war eine große Herausforderung, und da gab es eine Beschleunigung hier, die haben wir seit langer Zeit nicht gesehen. Es gibt einen Spruch von unserem weltweiten Chef Satya Nadella. Er hat gesagt, we have seen 2 years of digitalization in 2 months.
Ja, okay.
Also wir haben Digitalisierung im Wert von 2 Jahren innerhalb 2 Monate erlebt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Drang und der Not jetzt gerade, dass wir so einen Schub bekommen haben. Aber jetzt mal eine kleine Geschichte. Jetzt nehmen wir einen beliebigen PC-Magazin, den man gerne liest,
ja.
Einen gelben Marker. Und dann male ich da, also das kann die CT oder Computerbild, was man so gerade gerne liest, so malen wir das Wort Digitalisierung, digitale Transformation, alles, was 4.0 dahinter hat, malen wir einfach gelb an mit so einem gelben Marker.
Ja.
Und dann gucken wir, wie viele Seiten haben wir, wo kein Gelb ist. Nicht viele.
Keine, ja? Wahrscheinlich.
Und dann denke ich, und das ist mein Bild, so das ist so verschwommen und so buzzwordy geworden, dass wenn ich vielleicht noch nicht so weit bin in dieser Journey, um zu digitalisieren, ist es ja schwer, so wirklich zu verstehen, wo stehe ich?
Ja, ja.
Und wo muss ich hin? Und wo fange ich an? Und was muss ich tun? Es ist wirklich sehr groß, und deswegen ist die Hilfe und dieses Gespräch alleine, was wir jetzt führen, hoffentlich für der eine oder andere ein bisschen eine Hilfe, weil es ist wirklich verwirrend.
Ja, ja. Das heißt, du sagst im Zweifel, die auf der Firmenseite Manager, Geschäftsführer stehen vor der Herausforderung, dass sie wissen, sie müssen digitalisieren, aber eigentlich wissen sie gar nicht so genau, was ist das eigentlich und wie gehe ich es an und mit wem kann ich das eigentlich machen? Also was ist es, wie geht's und mit wem, wer hilft mir?
Genau, wo fange ich an? Ich habe tatsächlich andere CIOs in anderen Firmen, no names, die mir gesagt haben, wie soll ich unsere Geschäftsführung überzeugen, dass die jetzt so viel Geld in der Hand nehmen, wenn die immer noch die E-Mails von den Sekretären ausdrucken lassen auf dem Tisch legt.
Ja, ja.
Ja, es geht ja, es läuft ja. Und Deutschland, spannendes Land im Vergleich zu anderen, weil wir so einen starken Mittelstand haben.
Ja.
Wir alleine haben in unserem Database 3 Millionen Kunden, die Mittelstandskunden sind. Und es ist nur die größeren Mittelstandskunden. Und da sieht man, wie unheimlich viele es gibt. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen der Knackpunkt, weil es wird kosten, das ist klar. Und die Begründung ist, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Das ist definitiv eine Wettbewerbssache, aber es ist sehr viel Arbeit noch für, auch für intern. Wenn ein Familienunternehmen, so machen wir seit 100 Jahren, warum sollen wir das anders machen? Und Der Grund ist ganz klar, sonst macht es jemand anders.
Ja, vielleicht an der Stelle, wenn wir auf das Thema Digitalisierung kommen, kann man und auch gerade den in Deutschland ja sehr wichtigen Mittelstand uns anschauen. Digitalisierung ist ja im Zweifel nicht unbedingt, ich brauche ein digitales Produkt, sondern digitalisieren tue ich ja im Unternehmen auch an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, richtig?
Genau. Die eigene Digitalisierung ist ja fast wichtiger. Ja. Tatsächlich, weil das bringt eine gewisse Effizienz und hier geht es nicht um Stellen abbauen, indem ich automatisiere, weil tatsächlich werden mehr Stellen gerade geschaffen durch Digitalisierung als wegfallen.
Ja, ja.
Durch die Effizienz. Aber das ist mehr die eigene Art und Weise, vor allem, wo halte ich meine Daten, können meine Mitarbeiter von überall arbeiten, Prozesse virtuell dann darstellen und automatisieren,
ja.
Statt jetzt noch vorm Fax stehen, wenn ich auf einen Auftrag warte.
Ja, ja. Das heißt, auch die Kommunikation der Mitarbeiter miteinander und auch mit Kunden zum Beispiel ist ein Thema der Digitalisierung. Die E-Mails, die der Geschäftsführer sich dann nicht mehr ausdrucken lässt oder wenn er sie sich nicht mehr ausdrucken lässt, ist er selbst schon mal einen Schritt in die digitale Welt gegangen, sozusagen.
Genau.
Ja. Okay, jetzt fragt man sich ja, muss man das eigentlich wirklich noch diskutieren? Also gibt es das wirklich noch, dass sich Geschäftsführer E-Mails ausdrucken lassen oder ist das eigentlich von gestern?
Nee, das muss immer noch tatsächlich diskutiert werden. Und ich finde es aber auch, es geht weiter als nur die E-Mails, zum Beispiel flache Hierarchien. Ja. Deutschland ist ein historisch ein recht hierarchisches Land.
Ja.
Und der Unterschied, wenn du eine Mannschaft mit dir als Leader führen willst, wenn, also früher war der Geschäftsführer obere Etage und hat ein Vorzimmer.
Ja.
Vorzimmerdame, da kam man nicht mal durch, den hat man nicht gesehen, außer auf eine Versammlung oder so. Ich kann mich selber erinnern, wo ich in den 90er Jahren bei großen amerikanischen Computerunternehmen tatsächlich tätig war, meine ersten Jobs. Zuerst war das Silicon Graphics und danach Sun Microsystems. Der Geschäftsführer hat man nicht mehr gesehen. Heute in ein digitales Unternehmen hast du jede Woche ein kleines Video vom Geschäftsführer oder die kommentieren mit auf Yammer oder andere Kanäle, die man gerade braucht. Also man hat eine ganz andere Visibilität und das ist eine große Chance, um die Mannschaft auch hinter sich zu bringen. Flache Hierarchien, Motivation und diese Nahbarkeit, die ich glaube notwendig ist heute, um zu bestehen.
Ja, ja. Das heißt, Digitalisierung hilft ganz stark in der Kommunikation, hilft dem Geschäftsführer oder dem Management an sich, ist ja nicht nur der Geschäftsführer, Kontakt zur Mitarbeiterschaft zu halten, sozusagen. Ja. Und aber Kommunikation ist ja nicht nur in eine Richtung, sondern ist ja sozusagen eine Two-Way-Street, wie man so schön sagt. Wie ist denn deine Erfahrung, wie gehen dann Manager damit um, wenn dann zurückkommuniziert wird auf diesen digitalen Wegen?
Super Frage, weil wenn man überlegt, das ist ja das Zuhören.
Ja.
Gibt es was Wertvolleres als wissen, was los ist in dein Team, in deine Abteilung, in dein Unternehmen?
Ja.
Also alleine zu wissen, wie Stimmungen sind oder was gerade hochkommt oder was Leute beschäftigt, ist ja sehr wertvolles Gut.
Ja.
So können Diskussionen entstehen, aber auch man kriegt ja mit, was die Leute denken.
Ja, ja.
Und das gab es dann auch vor 30, 40 Jahren auch nicht auf dieselbe Art und Weise. Aber ich glaube, wir beide können ja eine Sache hier unter uns festlegen. Jemand, der Spaß an seiner Arbeit hat und in einem Unternehmen arbeitet, wo er sich gut aufgehoben fühlt, bleibt wahrscheinlich länger und macht einen besseren Job.
Ja, ja. Ich glaube, das kann man einfach so unterstreichen.
Genau.
Und du sagst im Prinzip, Kommunikation gehört dazu und digitale Kommunikation erleichtert die Thematik. Genau. Okay, wenn wir jetzt bei dem Thema Digitalisierung auf Kommunikation schauen, ist das ja wahrscheinlich das Naheliegendste, ne? Also E-Mails schreiben, der Chef postet Sachen bei LinkedIn, sowohl in Richtung Kunde, aber auch in Richtung Arbeitnehmer oder Kollegen. Kommunikation haben wahrscheinlich schon viele verstanden, vielleicht auch, weil sie privat auch digital kommunizieren. So WhatsApp haben ja die meisten irgendwie auf dem Handy. Yep. Und Instagram kennen auch viele, auch wenn sie selber da nicht so rumsurfen. Aber jetzt fragen ja schon auch viele Leute, wir sind jetzt meinetwegen ein produzierendes Unternehmen. Zum Beispiel hatte ich Edding vor einigen Wochen, den Vorstandsvorsitzenden hier im Gespräch. Und auch da war Digitalisierung ein Thema. Und die produzieren halt neben Stiften sowas wie Tattoo-Tinte oder Druckerpatronen. Und wenn der jetzt vor dir steht und sagt, Mensch Anna, ich muss hier meinen Laden digitalisieren, kommunizieren tun wir alle schon digital, alle haben E-Mails, alle haben Mobile-Phones, die internetfähig sind. Was ist jetzt so der nächste Schritt? Wie kann ich da in der Produktion, in der Logistik, was muss ich tun?
Interessant. Ich meine, das ist eines der Themen, was dieses Smart Industry, wo viele sich auch damit beschäftigen. Das ist der allererste Punkt, glaube ich persönlich, ist dann wirklich das Mindset und diese Flexibilität einführen. Und das ist auch, glaube ich, das Schwierigste.
Okay.
Weil wir haben da ein sehr festgelegtes Bild, was eine Produktionsstraße, was das ist und wie der aussehen soll. Und das ist auch ein Arbeitsbereich, sehr geprägt von Anwesenheit. Geht ja nicht anders.
Ja.
Tatsache ist, dass hier einiges an Roboter auch langsam, je nachdem, was produziert wird, auch jetzt eingeführt werden. Hier kann ich ein Beispiel von Firma Fujitsu geben.
Ja.
Mit denen arbeite ich sehr oft. Die produzieren ja auch Hardware. Und der CIO ist ein guter Freund von mir. Und er hat mir erzählt, wir haben unsere Arbeitsschritte angeschaut und überlegt, was wir automatisieren können. Und dann haben wir die Mitarbeiter gefragt, was am meisten Spaß macht und was am wenigsten Spaß macht, und sich entschieden, das zu automatisieren, was am wenigsten Spaß macht.
Okay.
Das nicht das, was am einfachsten ist zu automatisieren, sondern sich die Mühe gegeben, dass die Mitarbeiter weiterhin die Sachen, die Spaß machen, die vielleicht etwas mehr schöpferische Tätigkeiten sind, dass das noch bei den Mitarbeitern bleibt.
Ja.
Und das, was entweder körperlich zu schwer ist oder sehr, sehr repetitiv und langweilig, das haben die automatisiert.
Ja, könnte man da so ein Beispiel, vielleicht um es zu greifen für die Hörer, wenn man sagt, Daten müssen in der Buchhaltung übertragen werden, von einem Excel-Sheet ins andere, dass man, das ist ja schon so teildigitalisiert, würde man fast sagen, aber dass man solche Arbeitsschritte automatisiert und da digitale Produkte für einsetzt, sprich, dass langweilige Datenerfassung zum Beispiel automatisiert passiert. Das wäre so ein Klassiker. Man macht es dem Mitarbeiter einfacher und es geht auch noch schneller und wahrscheinlich in besserer Qualität.
Definitiv. Und das ist ein gutes Beispiel, weil was dann wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür, dass die Daten übertragen werden müssen.
Ja.
Und am Ende des Tages muss damit was gemacht werden. Und das ist vielleicht der Grund, warum jemand sich einen Job in Finance aussucht, ist, weil er Spaß an Zahlen und Analysen hat.
Ja.
Und vielleicht dann daraus Erkenntnisse ziehen. Das hat man nicht beim Copy-Paste von Excel-Sheet A nach B.
Ja, ja.
Und das ist ja auch ein sehr arbeitsintensiver, also das dauert auch lange Zeit. Sprich, ich verkürze Zeiten, ich verkürze dann Analysezyklen, weil der Mitarbeiter kann gleich, lässt einfach den Lauf, holt sich einen Kaffee, kommt zurück und fängt an, seinen tatsächlichen Job, was ihm Spaß macht, zu machen. Ich habe ein anderes Industriebeispiel, ist Hotlines, egal was das ist. Nimm mal zum Beispiel Versicherung oder irgendwo, wo ich meinen Vertrag, Logistik, Elektrizität oder so.
Ja.
Wenn ich da anrufe, dann hänge ich sehr lange in Warteschlange. Ich sage nur, also bei mir, schwedisches Steueramt, das ist schon dann 3-4 Stunden da, das muss man schon rechnen.
Okay.
Weil irgendwo haben die nur noch so viele Leute. Wenn die haben jetzt eingeführt, dass Artificial Intelligence schon anfängt, mit einem zu sprechen. Sprich, ich hocke nicht und höre die Musik 45 Minuten, sondern komme sofort dann zu einem, ja, einem Roboter, der mit mir spricht. Und tatsächlich ist es manchmal schwer, rauszuhören, dass das kein Mensch ist.
Ja, okay.
Das geht richtig gut heutzutage. Und er fragt dann, ja, bitte, deine Versicherungsnummer, Kundennummer, Vorname, Nachname, Adresse, alle diese Sachen abgleichen, worum geht es, und Sie werden jetzt gleich verbunden mit einem Mitarbeiter. Das geht auch mit Chatbots, weil ich schreibe ja meine Straße schneller, als dass ich den buchstabiere.
Ja.
Und dann werde ich zu einem Mitarbeiter verbunden, der sich mit mir um mein Thema kümmert.
Ja, das heißt.
Das bedeutet aber nicht, dass die Jobs abbauen, sondern nur die Wartezeiten und die Frustration beim Kunden tatsächlich reduzieren, weil die sind meistens unterbemannt, diese Art von Arbeiten und mit langen Wartezeiten. Also mache ich das Win-Win für alle und biete somit einen signifikant besseren Service.
Ja, das heißt im Prinzip ja, ich befreie den Mitarbeiter von stupiden Tätigkeiten und mache den Kunden ein Stück weit glücklicher, weil er nicht ganz so lange am Telefon hängt. Das ist ja schon auch durchaus, wie soll ich sagen, total offensichtlich, dass das gut ist. Und trotzdem hast du vorhin das Mindset angesprochen, was ein sehr wichtiges ist, um zum Beispiel Investitionen freizugeben. Wenn ich mir das Thema angucke, jetzt im Callcenter, da ist die Produktivität steigt dadurch, das kann man wahrscheinlich sehr gut quantifizieren auch. Dazu kommt, dass der Entscheider, der dann da die Investition für IT freigibt, ja privat auch komplett durchdigitalisiert ist, der schaut Video on Demand, der schreibt WhatsApp-Nachrichten, privat wahrscheinlich auch E-Mails, ist auf, weiß ich nicht, Instagram, Facebook und Co. unterwegs. Hast du, oder was sagt deine Erfahrung in Gesprächen mit den Entscheidern? Woher kommt das, dass viele Leute privat schon relativ stark digitalisiert sind und dann aber im Job eher mit die Handbremse so ein bisschen anziehen?
Wir sind ja als Menschen so gestrickt, dass wir oft erst agieren, wenn es wirklich weh tut.
Ja.
Also don't fix a running system.
Ja.
Und es ist dann doch zum Teil sehr hohe Hürden, die man dann durch muss, um so große Änderungen zu machen. Was ich mitbekommen habe, ist aber, dass die Hürde ist dann noch mehr fast auf die kulturelle und die menschliche Seite.
Ja, okay.
Zum Beispiel, also mein Lieblingsthema, und da spreche ich mit ganz vielen Kunden, über 100 Kunden in den letzten 2 Jahren, allein zu dem Thema Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort, was wir haben. Das ist sprich Homeoffice, die Möglichkeit, meine Arbeit dann zu machen, wenn es gerade bei mir passt in meinem Leben, weil die Arbeit muss gemacht werden.
Ja, ja.
Dieses Vertrauen zu haben, dass ich keine Anwesenheitskultur habe, wo ich um 9 Uhr am Computer sitze und um 18 Uhr mache ich zu. Das gibt Leute, die so sehr gerne arbeiten. Die sagen, ich will einen strukturierten Tag. Und möchte also feste Arbeitszeiten haben, jemand anders vielleicht nicht. Und hier ist das Wichtige, diese Freiwilligkeit. Wer feste Arbeitszeiten haben will, natürlich werden wir das nicht abschaffen.
Ja.
Aber für die vielleicht nachts super kreativ sind oder Kinder haben, die am Nachmittag betreuen und abends etwas weiterarbeiten, innerhalb der Arbeitsstunden, die haben diese Möglichkeit. Aber dafür muss man ganz klar digitalisieren. Und außerdem ist ein bisschen eine Nutzung von Zeit. Ich sitze und warte im Wartezimmer beim Arzt. Das ist ja auch nicht gerade eine entspannte, meditative Umgebung. Und da schaue ich schnell E-Mail.
Ja.
Und für einige ist es ein Stress, weil überall erreichbar und die ganze Zeit hänge ich dann am E-Mail. Für jemand anders ist es so kleine Lücken, um Effizienz zu schaffen und schauen, was der Tag so bringt.
Ja, und mit veränderter Mentalität meinst du dann, dass im Unternehmen das Management halt dem Mitarbeiter das Vertrauen entgegenbringt oder die Mitarbeiterin das Vertrauen entgegenbringt, dass sie nicht Arbeitsstunden sozusagen mittracken müssen, weil die Arbeit wird gemacht und dass man auch das Vertrauen hat, selbst wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht im Büro am Rechner sitzt, sondern im Wartezimmer beim Arzt, dass da doch eine gewisse Produktivität dann letztendlich herrscht. Also es geht auch um Vertrauen, kurz gesagt.
Es geht fast nur um Vertrauen und eine weitere Sache, das ist, was ich die Kunden sage, hier muss man ansetzen. Wir müssen die Konversation weg von Anwesenheit und weg von Quantität, meine 40-Stunden-Woche, auf Qualität.
Ja.
Was soll ich denn in diese 40 Stunden liefern? Also dass man sich darüber unterhält, welche Value bringe ich? Was liefere ich am Tag, in der Woche, Monat, Quartal und Jahr.
Ja.
Weil wenn ich das mache, was meine Firma von mir braucht, innerhalb der Zeit, wenn man das braucht, dann ist es ja egal, wann ich das mache.
Ja,
und
ja.
Vielleicht sogar ein bisschen egal, ob ich das in eine Woche in 38 Stunden und die nächste in 42. Das Gesetz sagt natürlich, dass ich das einhalten soll, weil wir wollen ja nicht, dass die Mitarbeiter also viel zu viel arbeiten. Und das ist ja leider eher das Problem. Und trotzdem glauben viele Firmen immer noch, dass wenn man das erlaubt, dass die Leute weniger arbeiten.
Ja.
Und es ausnutzen. Aber wir sehen ja überall, dass das Thema Burnout und andere Auswirkungen ist eher das Problem, als dass jemand blau macht.
Ja, ja.
Und wenn die Arbeit gemacht wird und jemand sich 2-3 Stunden mal Nachmittag einfach dann sich was anderes widmet, ist das ja eigentlich okay, weil ich habe geliefert, ich habe hier das getan, was ich soll.
Ja, ja. Okay, das korrespondiert relativ stark auch mit dem, was meine beiden Gäste von iPotentials im vorletzten Podcast gesagt haben. Man muss die letztendlich das Management komplett verändern. Man muss Mitarbeiter anders führen. Das ist ja gar nicht unbedingt jetzt nur eine, also Digitalisierung ist dann eine Ausprägung davon, aber am Ende des Tages ist es ein Kulturwandel, den du predigst auch ein Stück weit. Also predigen in Anführungsstrichen.
Ja, und wenn ich den haben will, diese Kulturwandel, die hat ja auch eine andere Auswirkung, weil es gibt dann flexible Arbeitsplätze und weniger flexible, wo ich jeden Tag rein muss und pünktlich sein und so. Wer wird die besten Mitarbeiter bekommen, die sich das wirklich aussuchen können? Das ist einfach so, je attraktiver ich die Arbeitsbedingungen gestalte, desto größere Chancen habe ich ja, dass die besten Kandidaten sich bei mir bewirbt. Wenn ich einen schlechten Ruf habe, da darf man gar nichts. Und wenn du zum Zahnarzt musst, dann musst du 1,5 Stunden Urlaub machen und so weiter, was bei uns absolut nicht ist. Also wenn ich zum Arzt gehe und dann mache ich meine Arbeit und mache ein bisschen länger, bis ich fertig bin. Es gibt immer noch Firmen, wo man zum Beispiel dann auch dann so in Vierteltag Urlaub machen kann und muss. Ja.
Okay, gut.
Und das spricht sich rum. Das ist einfach, also Deutschland ist ein Dorf.
Ja.
Man weiß ja, welche sind die coole Firmen und wo gefällt es Leute und wo nicht. Das ist vielleicht mal so eine Sache, das heute nicht so ausgeprägt, aber definitiv in 5 bis 10 Jahren. Werden wir noch mehr sehen, dass wir nicht genug Fachkräfte haben.
Ja, ja. Im Vorgespräch hast du zu der Thematik gesagt, Digitalisierung ist ein HR-Tool sozusagen. Also magst du da nochmal drauf eingehen in dem Zusammenhang?
In dem Sinne, dass wenn man jetzt denkt, HR-Tool im Sinne von jetzt lasse ich alle Bewerbungen durch ein AI laufen und die werden automatisch ausgesucht, das meinte ich ja damit gar nicht,
wie
du ja weißt, aber für HR-Tool im Sinne von einem Arbeitsplatz gestalten und vor allem die Arbeitsverträge, ein Arbeitsvertrag genauso wie ein idealer Kandidat, also ein idealer Lebenslauf von einem Mitarbeiter und einem Manager, sieht ja heute ganz anders aus in der digitalen Welt, weil ich muss da nicht im Lebenslauf, ich bin pünktlich, reinschreiben, weil das interessiert keiner, wenn man flexible Arbeitszeiten hat und du kannst kommen, wann du willst, du gehst, wann du willst, weil du sprichst mit deinem Manager eben über die Arbeit, die geliefert werden soll.
Ja.
Und dann ist ein Punkt 9 Uhr innovativ sein. Vielleicht darfst du dir noch, wenn du einen Kaffee haben willst, dann musst du 8:50 aufkommen. Das gibt's immer noch.
Willkommen zurück, liebe Hörer. Hier ist wieder der Macht was Podcast mit Anna Kopp von Microsoft. Wir hatten ja eine kleine Pause, technisch bedingt, wie schon im Trailer angekündigt. Jetzt sind wir aber wieder da. Anna sitzt mittlerweile nicht in München, sondern in Schweden. Sprich trotzdem mit mir. Das ist ja ganz große Klasse. Und Anna, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du sozusagen meine technische Inkompetenz ausbügelst mit Flexibilität und Verständnis und Freundlichkeit, sodass wir jetzt wieder durchstarten können und nochmal ein paar Digitalisierungsthemen besprechen können. Also Anna, herzlich willkommen zurück.
Dankeschön. Teil 2 kann ja nur besser werden.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht. Also, los geht's mit der Sache.
Ja, wir hatten ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass man sagen könnte, im Prinzip ist Digitalisierung auch so eine Art HR-Tool. Ja, also man bekommt einfach, weil man mehr Flexibilität anbieten kann, Homeoffice war das Stichwort, auch die besseren Mitarbeiter als Unternehmen. Und ein Punkt, der ja immer wieder kommt, ist, dass viele Unternehmen sagen, Mensch, ja, aber irgendwie so Homeoffice, jetzt mal so als Teil der Digitalisierung gesehen, das funktioniert ja für uns nicht. Und du hattest im Vorgespräch ein Handelsunternehmen genannt, wo du Homeoffice gesehen hast, wo im Prinzip sonst keiner drauf kommen würde eigentlich. Magst du das schon mal erzählen, so zum Warmwerden im zweiten Teil?
Ja, genau. Also ich hatte ein Treffen mit der Personalleiterin von Rewe. Rewe Supermarktkette, ja. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Und wir haben genau zu dem Thema in einem Arbeitskreis gesprochen. Und sie hat erzählt, dass die tatsächlich Homeoffice in den Filialen erlauben.
Okay.
Und das musste sie natürlich etwas tiefer erklären. Das lag daran, überall gibt es ja Aufgaben, die dann doch nicht unbedingt im Supermarkt stattfinden müssen. Zum Beispiel die Regale füllen muss man einfach dann doch vor Ort machen.
Ja.
Aber Inventur oder Rechnungsstellung oder sonstiges Personalwesen etc. sind ja dann doch Büro-Tätigkeiten.
Ja.
Und dann haben die all das eingeführt, dass das von zu Hause gemacht werden kann, sprich Filialleiter, Stellvertreter und andere Mitarbeiter, die damit beschäftigt sind, können das von zu Hause auch machen. Und so haben die erlaubt, dass auch Homeoffice für die Filiale möglich ist. Ich fand das super klasse. Ein Gedanke, seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, kam auch dazu. Jetzt hat er schon einen Job gewechselt, aber Rewe nimmt die Digitalisierung und Transformation so ernst, dass die tatsächlich einen Director Transformation in ihrem Unternehmen haben.
Okay.
Das zeigt ja auch, dass die so gewollt sind, diese Änderungen zu machen, dass die eine Person Vollzeit auf Director-Level hingesetzt haben, der sich damit gedanklich beschäftigt. Was können wir tun? Wo gehen wir hin?
Ja, ja. Und durchleuchtet der dann quasi jeden Teil des Unternehmens, guckt sich die Lagerhaltung an, guckt sich die Supermärkte an und schaut da dann, was geht digitaltechnisch?
Ja, aber noch mehr auf die kulturelle Ebene, also die verschiedenen Segmente, weil die haben natürlich auch unterschiedliche Abteilungen, wie also die Filialen, das Hauptbüro und so weiter und die Regionen.
Ja.
Und spricht vor allem dadurch, wo sind hohe Arbeitsbelastung, wo ist Unzufriedenheit. Also es geht ja viel mehr um die tatsächliche Kultur und wie kann man das digital lösen. Also man muss ja beim Menschen anfangen und nicht beim Tool.
Ja,
weil dann haben wir auch nur schon wieder irgendwo, klickt man irgendwas an.
Ja.
Das ist ja nicht, was wir mit Transformation meinen. Mit digitaler Transformation, das Keyword ist mir aufgefallen, ist Transformation und nicht digital.
Ah ja, okay. Das wiederum, ehrlicherweise, kommt mittlerweile in unseren Podcasts hier tatsächlich häufig vor. Also wir haben angefangen mit, erste Folge war mit dem CEO von Edding, der über Transformation sprach. Ich hatte jetzt aber auch die Headhunter von iPotentials, die darüber gesprochen haben, was super wichtig ist, irgendwie, um gute Leute zu kriegen. Und das war Offenheit und Unternehmen müssen sich transformieren. Und auch selbst in dem Podcast, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, mit Friederike und Maike von Mission Female, auch da ging es darum, Veränderungen, wir müssen die Arbeitswelt transformieren sozusagen und letztendlich offen sein. Also im Prinzip scheint sich das ja komplett durch alle Bereiche zu ziehen, egal ob ich über industrielle Fertigung rede oder über das Heiern von Mitarbeitern bis hin zu, wie divers sind eigentlich meine Teams. Im Prinzip geht es immer darum, wir müssen uns verändern und wir müssen veränderungsbereit sein, oder? Also das ist so eine Klammer um alles herum.
Ja, Ja. Das stimmt. Sehe ich überall und ich höre das von alle meine Kunden. Das ist genau unsere Kernmessage eigentlich.
Ja, ja. Jetzt haben wir, wenn wir noch kurz beim Thema Homeoffice bleiben, in den letzten Wochen gerade über die Corona-Zeit, wo ja Homeoffice sehr intensiv gelebt wurde, gab es so eine Teildiskussion, würde ich sagen, die dahin ging, wenn wir jetzt merken, wir können alle Homeoffice, dann bleiben insbesondere auch viele hochqualifizierte und teure Mitarbeiter im Homeoffice. Und ich sag mal so, jemand, der eine Produktionsplanung macht oder jemand, der Software programmiert oder meinetwegen auch im Finance-Bereich die Bilanzen erstellt, am Ende ist es ja egal, ob der oder die in Hamburg, München oder Berlin sitzen oder vielleicht sogar auch in in Delhi oder Hanoi oder wo auch immer, wo die Mitarbeiter einfach ein Stück billiger auch sind. Das heißt, was sagst du zu den Stimmen, die sagen, naja, Freunde, wenn ihr so viel auf Homeoffice pocht als Mitarbeiter, passt auf, dass ihr nicht euren eigenen Job damit gefährdet.
Ich glaube, das wird überhaupt nicht so passieren und das hat mehrere Gründe. Ich glaube, dass Outsourcing, gerade Indien und so weiter, das habe ich gesehen, in Softwareentwicklung ist das sehr üblich.
Ja.
Das ist Quantität, abarbeiten. Ja. Sprich, sehr oft sitzen die nicht gerade an Konzeption und Innovation direkt, dass die Sachen erfinden. Und jetzt wirklich dann halt, also ohne zu bewerten, wie qualifiziert Leute sind. Und ich glaube, dass diese Art von Rollen werden weiterhin im Land, in der Firma, das will man nämlich nah bei sich haben. Und es ist sehr schwer, das in ein Arbeitspaket zu verpacken.
Ja, ja.
Wenn ich ein Arbeitspaket mache und sage, programmiere mir dieses Tool nach diesen Vorgaben, das ist, was das tun soll,
ja,
kann jemand sich da hinsetzen. Aber ein Arbeitspaket und einfach die Aufgabe zu outsourcen, erfinde mir was Neues, Cooles.
Ja, ja.
Das funktioniert nicht. Das ist die Definition, die vor allem da sehr schwer ist. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und das ist all dieses Proaktive versus Reaktiv.
Ja.
Und es liegt auch in dem Interesse von den Firmen, wirklich das direkt bei sich noch zu haben.
Ja.
Gibt es natürlich auch kulturelle Sachen, wie wenn jemand hoch bezahlt, innovativ, proaktiv ist und gewisses Selbstbewusstsein hat und das auch dann in seiner Arbeit zeigt.
Ja.
Das ist was anderes als jemand, der in ein wirklich dann großes Unternehmen mit 2000 anderen sitzt und durchprogrammiert.
Ja.
Das ist Mindset, das ist die Kultur und vor allem die Firmen, an denen man outsourced, die haben eine ganz andere Einfallswinkel, wenn es um diese Arbeiten geht.
Ja, ja.
Weil das muss ja irgendwann mal auch bezahlt, vergütet werden und das dauert dann länger, das so zu definieren, dass die das auf der anderen Seite dann tatsächlich ausführen können.
Ja.
Da kann man es gleich selber machen.
Ja.
Und letzter Punkt ist, ich finde German Engineering und so, wir haben ja gewisse Denke hier, andere Länder denken anders.
Ja.
Und solange man im eigenen Land, nicht nur Deutschland, andere auch, das eigene Produkt weiterentwickeln möchte, dann ist das auch eine kulturelle Sache. Wie geht man an die Sache heran?
Ja, das heißt, die Deutschen können nun mal gut Autos bauen, wobei es auch da ja Diskussionen gerade gibt, Stichwort Elektroauto. Genau. Aber im Prinzip die Kernwertschöpfung bei so einem Autobau, mal so beispielhaft gesagt, glaubst du, die bleibt im Land und viele Sachen kann man da sicherlich outsourcen, auch Leute, die weit entfernt sind, räumlich machen lassen, aber nicht alles und wahrscheinlich wird es einen Mix geben, oder? Aus beidem?
Definitiv ein Mix, aber ich habe so gesehen, also diese, wenn Kunden zu mir kommen und über dieses Thema sprechen wollen, wie soll ich vorangehen, wie macht das Microsoft?
Ja.
Habe ich diese, also man sollte damit anfangen, was viel oft machen, wir outsourcen das, was einfach ist, outsourcen und der Rest machen wir selber.
Ja.
Aber eigentlich sollte man umgehen, was wirklich, auch wenn es schwieriger ist, das outsourcen, was auch vielleicht repetitiv, langweilig, nicht innovativ, sondern diese Massenaufgaben, versuchen die eher rauszubringen, sodass das Gedankengut im eigenen Unternehmen bleibt, vor allem im Finance-Bereich zum Beispiel, wenn es nur Tickets abarbeiten ist. Das kann man von überall machen, aber den tatsächlichen Service, zum Beispiel der Telefonservice, dass der nicht rausgeht, sondern weiterhin bei den Mitarbeitern bleibt. Menschen wollen immer noch mit Menschen zu tun haben.
Ja, ja, okay. Das heißt, auch da gibt es nicht diese Pauschalantwort, irgendwie ist es alles so oder ist alles so, sondern man muss halt immer genau drauf schauen. Im Zweifel ist es auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
Ja, genau.
Okay.
Ganz genau.
Du hast gerade Telefonservice angesprochen. Das ist ja so ein typischer Fall, den man in Teilen digitalisieren kann. Zum Beispiel, ja, wer geht als erstes ans Telefon und dann redet man mit einem Computer sozusagen. KI spielt eine Rolle. Und dann wird sozusagen, statt dass ich in der Warteschleife hänge, als Kunde wird über KI abgekürzt und schon mal herausgefunden, mit wem will ich reden, welches Problem steht an, sodass ich dann schneller zum richtigen Callcenter-Agent komme, der mir hilft. Das ist ja sehr stark, ich sag mal, wenn wir jetzt über eine Versicherung sprechen, ist das sehr stark Prozess- und Kommunikationsoptimierung, Automatisierung. Was im Rahmen der Digitalisierung vielleicht ein Stück weit zu kurz kommt, wenn man drauf schaut, ist, dass ja auch komplette Geschäftsmodelle geändert werden müssen oder geändert werden können. Du hattest im ersten Teil unseres Podcasts gesagt, warum digitalisieren. Einer der Gründe ist, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt mein Wettbewerb. Ich sag mal so, wenn mein Wettbewerb bessere Prozesse hat und besser kommuniziert, ist das sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Wenn der aber ein besseres Geschäftsmodell hat, dann ist es ja für mich tödlich.
Stimmt.
Ja.
Viele spannende Themen da dabei. Ja, das, was du gerade gesagt hast mit dem mit Versicherungen und so weiter, es gibt ja auch für alles, was Service ist. Und vielleicht hier anzuknüpfen, also die vorige Frage, wenn man da irgendwo in eine Hotline anruft und mit einem Kevin spricht, der an Kevin weiterleitet und alle haben einen indischen Akzent, dann denkt man ja auch so, seines bei der Sache. Also und das ist, was oft passiert, wenn man zu sehr outsourced.
Ja.
Und das ist dann besser gelöst mit dem KI, wie gesagt, weil zum Teil weiß man nicht mal, dass man mit dem Computer spricht.
Ja.
Neue Geschäftsmodelle, die ist ein super spannendes Thema. Ich saß auf einem Panel mit dem Vice President Mobility Strategy von BMW vor ein paar Jahren.
Ja.
Und der hat erzählt, Uber, we didn't see them coming.
Okay.
Das war absolut von der Seite, weil es so schnell ging. Uber hat ja eine dreistellige Anzahl Mitarbeiter.
Ja.
Und Uber-Fahrer ist ja im dreistelligen Millionenbereich. Und die sind alle, identifizieren sich als Uber. Aber sind nicht eingestellt. Und das ist ja so ein Geschäftsmodell, wo jeder durch die Digitalisierung, ich habe ein Mobiltelefon, ich kann diesen App runterladen und somit bin ich jetzt plötzlich Uber.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und die sind überall. Und das ist so ein Beispiel von einem Geschäftsmodell, was so schnell ging, weil es einfach so Sinn gemacht hat. Airbnb ist ein anderes Beispiel, wo wir mittlerweile, die sind ja jetzt an der Börse auch sogar gegangen.
Ja. Yeah.
In
Corona-Zeiten.
Auch von 0 auf 100 in nur wenige Jahre.
Ja.
Und da gibt es dann zum Beispiel Airbnb eine Seite, Thomas Cook auf der anderen Seite. Sehr gutes Beispiel, die sind ja gerade insolvent.
Ja.
Also irgendwann dieses Jahr. Die haben gesehen, dass durch Digitalisierung, durch Reisebuchungsportale, das Business einfach nicht mehr so läuft. Und dann haben die überlegt, was müssen wir tun? Und die Strategie war, mehr Reisebüros aufzumachen.
Ja.
Okay. Und das war einfach nicht die richtige Sache. Also wenn man versucht, sich anders aufzustellen und da komplett verpasst, dass die Digitalisierung das Hauptvehikel ist,
ja,
dann kann es böse enden. Das sieht man bei Thomas Cook, die gibt es nicht mehr.
Ja, ja.
Jetzt und das gibt ja diese Möglichkeit für diese andere Firmen, da halt so schnell reinzukommen.
Ja, wenn du jetzt gerade im Reisebereich, ist das ein gutes Beispiel? Wahrscheinlich auch, dass man sagen kann, die einen arbeiten mit eigener Infrastruktur, die sie aufbauen und versuchen sozusagen innerhalb dieser Infrastruktur, innerhalb ihrer Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren, zu optimieren.
Ja.
Dass man dann natürlich nochmal so einen Schritt macht und neue Reisebüros eröffnet, ist vielleicht auch ein bisschen sehr Harakiri. Aber auch andere Reiseveranstalter, wie die TUI zum Beispiel, kämpfen ja sehr hart. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dieser Booking.coms und Airbnbs dieser Welt.
Genau.
Und letztendlich erscheint das doch so ein Stück weit wie die eine oder andere Schlacht werden die gewinnen, aber den Krieg mit Airbnb und Booking.com werden sie verlieren. Ziemlich sicher, weil sie ihr Geschäftsmodell nicht umstellen.
Ganz genau. Ich bin ja selber recht kräftig unterwegs und nutze genau diese Portale.
Ja.
Was ich gesehen habe, ist, was ich bei Booking.com, absolute Fan davon, wenn ich eine Rundreise mache und einfach ein Hotel nach dem anderen suche, dann buche ich da.
Ja.
Ich gucke, welche Konditionen, ist es kurzfristig unbuchbar oder stornierbar?
Ja.
Aber ich muss ja dann alles selber organisieren. Und das ist, was ich eigentlich gern abgenommen bekommen hätte.
Ja.
Dass die Reiseveranstalter vor allem dieses Rundum-Service und Sachen wie Umbuchungen, Stornos, Rückzahlungen einreichen und so weiter, alles das Rundum, was ich selber nicht machen möchte.
Ja.
Da gibt es eine Lücke, weil wenn man ein Problem mit irgendeinem Hotel oder irgendein Booking hat, dann hockt man selber da und ruft an der Hotline an.
Ja.
Sprich, versuchen herauszufinden, welchen Service wollen Reisende.
Ja.
Ich gebe ein sehr persönliches Beispiel, ist, wir haben eine Motorrad-Expedition durch Afrika gemacht vor 2 Jahren.
Oh, cool.
Von Cape Town, Namibia hoch, Botswana rein bis Zimbabwe.
Ja.
Und das ist sehr organisationsintensiv. Nicht nur die Anreise, Abreise, sondern Sachen wie die ganzen Visa-Thematik, wie komme ich in ein Land rein, was brauche ich vorher, welche Unterlagen muss ich schon dabei haben, Motorrad einführen, ausführen, wie viele Anzahl Reifen hat der Jeep auf dem Dach und wenn er reinfährt und rausfährt, das checken die alles.
Ja.
Und da haben wir so eine organisierte Reise, weil es uns einfach wert war, alles das, was dann doch sehr schwierig ist, da abgenommen zu bekommen.
Ja, das heißt, im Prinzip müsste man, um bei dem Beispiel Reiseveranstalter zu bleiben, nicht 37.000 Hotelzimmer in Spanien weiter bewirtschaften und dann die im Paket mit einem Flug und, weiß ich nicht, einem Frühstück zu versuchen zu verkaufen, am besten noch über Reisebüros, sondern man müsste als Reiseveranstalter gucken, wie verändere ich mein Produkt. Also biete ich bessere Spezialservices an, weil am Ende des Tages die Leute irgendwie Hotel und Flug kann man sich ja relativ einfach zusammenklicken und kauft das dann bei, weiß ich nicht, Booking.com oder bei der TUI dann auch auf der Webseite im Zweifel. Das ist so Veränderung im Geschäftsmodell zum Teil aber auch einfach das Produkt verändern. Wenn du mit so Unternehmen redest, du hast gesagt, du hast da mit BMW gemeinsam auf dem Panel gesessen. BMW hat Uber nicht kommen sehen. Viel härter als BMW hat es wahrscheinlich noch die Taxizentralen getroffen in Deutschland, die ja mit MyTaxi dann auch einen Uber-Wettbewerber sozusagen noch bekommen haben. Aber ich sag mal so, wenn du vor 2-3 Jahren mit jemandem aus dem Vorstand von ProSieben oder aus der Geschäftsführung von RTL zusammengesessen hättest, was hättest du denen gesagt? Netflix kommt, aber das müssten die doch eigentlich auch selber gesehen haben schon.
Mit Sicherheit selber gesehen und trotzdem gedacht, dass sie nicht so viel machen müssen. Das ist vielleicht ein bisschen typisch. Man wartet, bis es zu spät ist.
Ja.
Weil es kostet ja Geld, wenn man vorab schon reagiert.
Ja.
Und ich glaube, genau diese Medienbranche ist vielleicht der meistbetroffene. Kinos machen zu. Wir sehen, dass die Produktionen schlechter werden. Tatsächlich, ja. Also das habe ich gemerkt, es kommen weniger Großfilme, weil wie soll man das dann monetarisieren, wenn keiner mehr ins Kino geht und 15 Euro für Popcorn ausgibt, wenn ich dann doch von zu Hause alle Topfilme für mein Flatrate dann angucken kann. Also das, das ist irgendwas, wo wir wahrscheinlich alle auch mit beitragen. Und sogar iTunes, also Apple, habe ich gemerkt, dass die signifikant nachlassen im Angebot.
Ja, ja.
So. Die haben ja auch jetzt ihren eigenen Channel, das Apple TV Plus, vor einem Jahr rausgebracht. Aber da ist nicht wirklich was geboten im Vergleich zu möglicherweise Amazon Prime, viele Selbstproduktionen und Netflix. Und interessanterweise, jeder kann, wenn er den Willen hat, sich komplett anders aufstellen. Super Beispiel ist Red Bull.
Ja.
Das war ein Getränk. Das ist mittlerweile ein Extremsport-TV-Channel. Die haben ja einen eigenen Kanal, machen ganz viele Filme von verschiedenen, so Extreme Biking und sogar der aus dem Outer Space runtergesprungen ist, auch Red Bull TV.
Ja.
Red Bull ist jetzt ein Medienunternehmen.
Ja.
Kein Getränk mehr.
Verdienen die dann schon signifikant Geld mit dem Medienteil? Oder ist das, ich hätte jetzt gedacht, dass Red Bull macht das ganze Medien drumherum sozusagen, ist eher dazu da, noch mehr Dosen zu verkaufen.
Ich glaube nicht, weil es so aufwendig, wenn man schaut, was die tatsächlich, was die machen und wo die drin sind. Und sich nur breiter und breiter da aufstellen.
Ja.
Ich glaube sogar, eines Tages werden wir vergessen, dass Red Bull überhaupt ein Getränk war.
Ah, okay. Das ist eine sehr spannende Vorhersage. Spätestens 2025 reden wir beide da nochmal und schauen da mal zusammen drauf, weil das interessiert mich tatsächlich sehr. Im Prinzip, sagen wir mal, wenn du liegst richtig mit deiner Vermutung, dann tun die ja was viele andere auch getan haben. Netflix zum Beispiel, das Geld aus dem bestehenden Geschäft massiv in ein neues Geschäftsmodell zu investieren. Ja? Also Netflix hat sich ja vom CD-Versender hin zu einem Online-Streaming-Dienst verändert und Amazon, bei denen ist es quasi in der DNA, die verdienen mit Cloud-Services Geld und investieren das in Videoprogramme und bringen ein Telefon raus und einen Reader und alles Mögliche und ein Teil davon funktioniert und ein Teil auch nicht. Aber letztendlich geht es eigentlich darum, so von der Mentalität her, ich verdiene Geld und das investiere ich in neue Themen.
Ja, und philosophisch, ich kriege hier Gedanken, es gibt gewisse Firmen, die das in der DNA haben, so zu agieren.
Yeah.
Und andere, die kommen, neues Produkt und weg sind. Zum Beispiel Nintendo. Weißt du, wann Nintendo gegründet wurde?
In den 80ern irgendwann?
1889.
Oh. Okay. Was haben die gemacht damals?
Die sind einigermaßen also so treu geblieben, was die am Anfang gemacht haben, nämlich Spielekarten, so diese Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten.
Ja.
Die haben damals schon Spielekarten gemacht, also Spiele, und haben sich immer wieder ganz vorne mit weiterentwickeln, was das Neueste war. Und heute sind die ja eins der Top-Unternehmen im Bereich Spiele.
Ja, das heißt.
Und das haben die immer geschafft, deswegen, das liegt so tief, 100 Jahre Erfolg. Das muss ja bedeuten, dass die grundlegend ein Mindset haben, was anders ist als andere Firmen.
Ja.
Weil es kostet Geld und es ist eine längere Vision, immer wieder mal was aufzugeben und auf das Neue umzusteigen.
Ja.
Muss man wagen.
Ja, und dann ist aber doch die, wenn man schaut, die Herausforderung ist doch dann zu schauen, was kann ich, wo liegen meine Kernkompetenzen und wie kann ich die in einem neuen Geschäftsmodell nutzen, beispielsweise.
Ja, genau.
Okay.
Ja, genau.
Ja, okay. Spannend, weil ich verfolge seit Jahren die Diskussion um ProSieben herum, die ja als TV-Kanal über Jahre sehr erfolgreich waren und dann da so eine Digital-E-Commerce-Unit aufgebaut haben. Und ich habe mich ehrlicherweise oft gefragt, wie das zusammenpasst. Also Parfum im E-Commerce zu verkaufen, ist ja deutlich was anderes als Entertainment-Inhalte unters Volk zu bringen und die dann zu vermarkten. Aber da kann man wahrscheinlich auch dann lange drüber diskutieren, ob es da an der Umsetzung gehakt hat oder ob der strategische Schritt vielleicht auch nicht der richtige war. Aber nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Du sitzt mit denen dann zusammen und bleiben wir mal beim Fernsehsender und die fragen dich, was sollen wir tun? Und dann sagst du denen dann direkt auf den Kopf zu, ihr müsst jetzt Gas geben, sonst seid ihr in 5 Jahren tot? Oder muss man da so ein bisschen sensibler sein?
Es ist sehr schwer, tatsächlich, sensibel oder nicht. Das ist wie bei Kindern. Wenn die selber nicht draufkommen und dahinter stehen, dann kann man erzählen, was man will.
Ja.
Ich merke das auch sehr oft, ob ein Kunde sich innerlich entschieden hat oder nicht. Das merkt man im Gespräch einfach. Und wenn sie sich entschieden haben, ja, wir gehen in diese Richtung, dann gibt es ganz viele Tipps, was man helfen kann. Und vor allem finde ich, das Wichtigste ist ja intern, weil sie die eigene Kultur und die eigenen Mitarbeiter, wie arbeiten wir zusammen und wie kommunizieren wir? Ich gebe mal ein super Beispiel aus der Fernsehbranche, den direkt ZDF und ZDF Online.
Ja.
Wir hatten sie bei uns auf der Bühne, als wir unser Tool Teams, das ist so Chat, Call und Kollaborationsplattform. Und die hatten Teams eingeführt und die waren super Beispiel dafür, wie es laufen kann. Die hatten eine Aufgabe gestellt, nicht so wichtig, was es war, an ZDF und ZDF Online. ZDF ist das Mutterhaus und die Online-Sparte, die sind etwas jünger, Mediathek und mehr technikaffin.
Ja.
Während ZDF der Broadcast-Parent ist.
Ja.
Und diese Aufgabe sollten die lösen und die ZDF Online haben Teams benutzt, sind gleich zusammengekommen, haben einen kurzen Call, dann haben die Ideen gesammelt im Chat, nochmal gesprochen und dann, 2 Tage später abends haben die einen Vorschlag. Hier sind unsere ersten Punkte, unsere Findings und Ideen und wie wir weitermachen wollen, nach 2 Tagen oder irgendwie so, nach kurzer Zeit. Dann hatte das Mutterhaus gerade noch für so 1,5 Wochen später Donnerstag ein Meeting aufgesetzt.
Okay.
Und dann haben die gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wir haben Teams genutzt. Sprich, manchmal kann man mit kleinen internen Teams, so Incubation, betreiben, indem man wirklich auch sehr beweist, hands-on, wie so ein Wandel aussehen könnte und was dabei rauskommt, nämlich, dass man sehr schnell vorankommt.
Ja.
Super Beispiel dafür, genau wie intern aus einer Firma dann eine Bewegung sich von alleine dann entwickelt hat.
Ja.
Weil dann hat natürlich jeder gesagt, so wollen wir auch arbeiten.
Ja, ja. Und ist das dieser Trial-and-Error Ansatz, spielt das da nicht auch eine große Rolle? Einfach mal machen?
Ja, und das darf ich vielleicht an Schweden sagen, das ist in Deutschland vielleicht nicht immer so.
Ja.
Also, sehr oft sitzt man unentwickelt und macht, bis man eine Idee so richtig durchdacht hat, bevor man das überhaupt präsentiert.
Ja.
Also dieses Fehlerkultur könnte durchaus besser sein.
Okay, da steht uns der deutsche Perfektionismus so ein bisschen im Wege vielleicht.
Ja, aber man kann sich davon lösen. Wir haben bei uns vor ein paar Jahren bei Microsoft was Cooles etabliert. Und zwar haben wir entschieden, es gibt 2 Ausdrücke. Have more crazy ideas.
Ja.
Ask more stupid questions.
Ja, okay.
Das haben wir etabliert. Sprich, wenn jemand in einem Meeting sagt, hey, ich habe eine verrückte Idee, dann weiß jeder, hör mir zu, es ist nicht durchgedacht, aber ich bringe einfach was anderes rein.
Ja, ja.
Und genauso, I have a stupid question, dass man erlaubt ist, wenn es einem nicht klar ist oder man vielleicht, jeder hört was und geht vielleicht geistig in eine andere Richtung. Habe ich das richtig verstanden oder worüber sprechen wir hier? Und das ist bei uns 2 Begriffe, da weiß jeder sofort, nicht sagen, hey, bist du blöd, oder? sondern wir nehmen diesen Angst weg, dass man dann nicht fragt, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als nicht wagen zu fragen.
Ja.
Um in eine komplett falsche Richtung zu gehen.
Ja.
Ask more stupid questions, have more crazy ideas.
Ja, und auch das ist ja wieder sozusagen quasi zurück auf Null oder zum Start des Gesprächs. Sei offen, Und mach einfach mal. Ja, kann man ja sagen. Vielleicht ein Punkt, der, weil wir gerade über Geschäftsmodelle auch gesprochen haben, ein Punkt, der mir auch in den letzten Tagen noch durch den Kopf gegangen ist, wenn wir uns anschauen, der deutsche Mittelstand, da ist sehr viel produzierendes Gewerbe dabei, wie man immer so als Beispiel, der Weltmarktführer im Spezialschraubenherstellen aus dem Schwabenland. Wenn der digitalisiert, dann kann man ja schon sagen, dass der wahrscheinlich sehr viel Prozesse digitalisiert, dass Automatisierung halt ein großer Teil dieser Digitalisierung ist. Aber was der wahrscheinlich nicht kann, ist so jetzt vom Herstellen von Schrauben umzustellen auf, wir haben jetzt mal ein Softwareprodukt. Letztendlich geht aber doch auch weltweit ein Großteil der Wertschöpfung in Richtung Softwareprodukte. Die sind extrem hochmargig für die Unternehmen, die sie verkaufen. Das ist ein super gutes Business. Dieses, ich stelle mal was her, was ich anfassen kann, verdient einfach weniger Geld. Das beobachtest du das auch?
Ich glaube, das umgekehrt ist, also nicht weniger Geld verlieren. Das ist natürlich auch abhängig von, was wir tatsächlich da haben. Aber die Sachen, die weiterhin gebraucht werden, und wenn man den Konsum sowieso anschaut, da mache ich mir keine Sorgen.
Okay.
Es wird weiter produziert und das, was wir brauchen, das wird jemand herstellen. Und wenn das wenn das in nicht so, also so große Mengen hergestellt wird, aus irgendeinem Grund, dann wird es teurer.
Okay.
Sprich, das ist einfach wie groß ist die Nachfrage, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nur im schlimmsten Falle müssen wir wohl aus China dann kaufen, weil
gut,
wird so weiter gemacht.
Wir könnten da wahrscheinlich auch damit leben, wenn wir, ich sag mal so im übertragenen Sinne, wenn die Softwareentwicklung komplett margenseitig auch bei uns liegt und die Hardwareentwicklung liegt woanders. Solange wie man dann mit dem Geld, was man mit der Software verdient, sich auch die Hardware leisten kann und im Zweifel sogar noch besser verdient, ist ja alles in Ordnung. Lass mich vielleicht zum Abschluss, wir sind ja jetzt schon auch im zweiten Teil schon wieder relativ weit zeitlich, aber eine Sache interessiert mich insbesondere, weil auch Microsoft ja mittlerweile LinkedIn Besitzer ist sozusagen und LinkedIn als, ich sag mal, LinkedIn als Facebook für Business, wenn ich das mal so formulieren kann, hat ja mittlerweile auch eine sehr große Reichweite. Also ich ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele Millionen Nutzer, aber sehr viele. Ähnlich wie ein Facebook entsteht da ja auch eine, ich sag mal, kommunikative Macht. Und es ist eine Medienplattform, neben vielen anderen Dingen, die LinkedIn auch ist, eine Medienplattform. Und wenn du das so beobachtest, glaubst du, dass der Medienkonsum noch viel, viel stärker auch künftig in Richtung dieser Plattform abwandern wird? Und wenn ja, wie geht man als Betreiber einer solchen Plattform mit dieser Verantwortung um, die man dann hat?
Jetzt habe ich schnell nachgeschaut, 760 Millionen Users.
Wow.
Jetzt, wo wir eh drüber sprechen. Also ich habe selber erlebt und mitgetrieben, dass wir einige Qualitätsmerkmale im Produkt umgesetzt haben.
Ja.
Ich kriege nämlich weiterhin wöchentlich irgendwelche Hey-Baby-Messages.
Okay.
Und es ist sehr schwer, manchmal zu wissen, ob jemand gerade von einem Event, wo ich gesprochen habe, wenn ich da auf ein digitales Event oder irgendwo bin und jemand mich connectet, ist es jemand, der mich gerade sprechen gehört hat, also Fans kann man sie nennen, oder ist es irgendjemand. Und ich habe zwar jetzt gelernt, also sofort zu sehen, wer irgendwie ein Fake-Profil ist, aber trotzdem hin und wieder schlüpft eine durch.
Ja.
Und ich habe selber gemerkt, dass wenn man die meldet, reportet als Frau, dann wird es mir gesperrt, aber die durften ihr Profil behalten. Auf Xing zum Beispiel wärst du raus, geschmissen.
Okay.
Dein Profil wird gelöscht, ohne Wenn und Aber. Es ist ein Business-Profil und du hast gegen die Regelung verstoßen.
Ja.
Und das habe ich dann mit das Corporate LinkedIn-Team dann besprochen und gesagt, hey, schau mal hier auf diese Deutsch-Plattform, die halten die Qualität hoch.
Ja.
Weil es ist unser Produkt und ich will, dass das gut ist.
Ja.
Und nicht, dass Frauen da ständig mehr I love your beautiful eyes. Also, und es ist erstaunlich, wie oft das passiert. Die müssen weg sofort.
Ja.
Und man sieht ja, ob jemand ein Fake-Profile hat.
Ja.
Dann haben wir zusammengearbeitet, damit die Dropdowns, wenn man jemand meldet wird, auch etwas expliziter werden, dass man da auch besser melden kann, was
ja.
los ist.
Ja.
Und auch die Regelungen eingeführt, dass die gesperrt werden. Das ist eine Sache.
Ja.
Es wird ja sehr geprüft, welche Inhalte auf LinkedIn gesetzt werden, weil wir eben diese User Guidelines haben.
Ja, ja.
Die strikt sind. Es ist eine Business-Plattform.
Ja.
Es wird ja auch sehr erweitert. Zum Beispiel gibt es mittlerweile sehr viel Trainingsangebote
ja.
auf LinkedIn. Es ist mehr als nur ein Social-Plattform. Es gibt auch der Business-Plattform,
ja.
Wo ich fast wie ein CRM-Tool mit meinen Kunden kommunizieren kann und relevante Inhalte schicken kann.
Ja.
Sprich, es ist recht breit aufgestellt jetzt schon mit den Services, was angeboten werden.
Ja.
Und das kann man nur machen, wenn man die Qualität auch hochhält und dafür sorgt, dass das nicht missbraucht wird.
Ja, das heißt, ihr würdet jetzt sagen, auf der, ich sag mal, ihr als LinkedIn oder als Microsoft LinkedIn habt eine gewisse Gatekeeper-Funktion und nehmt die ja. wahr. Und
ja.
im Prinzip macht das auch Sinn für alle anderen Plattformen, die da draußen unterwegs sind. Jetzt auch einen Facebook und einen Twitter sind ja im amerikanischen Wahlkampf zum Beispiel mit Messages, die so ein bisschen grenzwertig waren, würde ich mal formulieren, deutlich anders umgegangen, als sie es noch vor 1, 2, 3 Jahren getan hätten. Da ist,
ja,
da siehst du da eine Bewegung komplett im Social Media Markt tatsächlich, dass da mehr Verantwortung gesehen wird aktuell.
Ja, und ich selber wünsche mir ein Schwarz und Weiß.
Ja.
Tatsächlich, es gibt ja diese neue Plattform für konservative Rechtsradikale in den USA, Parler.
Ja.
Die haben gar keine Regelung, da kannst du alles Mögliche posten. Wirklich komplett daneben. Aber das ist dann die Business Rules. Du musst dann bewusst dahin gehen und da kannst du alles schreiben, ob
ja.
das stimmt oder nicht.
Ja, ja.
Und dann weißt du das. Aber die behaupten, wir sind seriös, die müssen wirklich, da gilt nur noch Schwarz und Weiß und keine Grauzonen, dass man da einen vermerkt, dass hier könnte eine Lüge sein.
Ja.
Das ist meine persönliche Meinung, weil es ist zu verschwommen heute. Wo soll man dann sonst wissen, was Sache ist? Und dann eine ganz andere Bewegung, vielleicht zum Abschluss ist auch, ich glaube, wir müssen schon in den Schulen anfangen, Digitalkunde.
Ja.
So, wie muss ich dann halt, wie beurteile ich, ob irgendwas nicht stimmt? Gibt es eine Quelle? Wo kommen die Daten her? Was derjenige sagt?
Ja.
Weil viele sind damit nicht aufgewachsen und wissen nicht, es steht doch im Internet, dann muss das ja stimmen. Also ich glaube, da muss grundlegend was passieren.
Ja, okay, dann nehme ich daraus mal mit, Social-Media-Plattformen tragen eine Verantwortung und versuchen auch aktuell der immer mehr gerecht zu werden. Letztendlich können wir aber den einzelnen Nutzer sozusagen nicht aus der Verantwortung lassen, beziehungsweise anders formuliert, es ist wichtig, den aufzuschlauen und damit fängt man am besten im Kindesalter an, dass die Kids nicht nur lernen, wie man eine WhatsApp-Nachricht schreibt und ein Foto auf Instagram postet und möglichst viele Likes bekommt, sondern dass man die dort konsumierten Informationen sozusagen auch lernt einzuordnen und so einen persönlichen Check zu machen.
Ja.
Okay, super.
Genau.
Anna, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Zum Thema digitale Bildung, glaube ich, könnte man noch einen kompletten Podcast aufnehmen. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Runde. Ich bin ja schon froh, dass du ein zweites Mal zur Verfügung gestanden hast, hier um den zweiten Teil aufzunehmen. Hast du vielleicht zum Schluss noch eine Botschaft, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ja, in diese Zeit und zurückschauen mit alles, was passiert, es waren schwere Zeiten.
Ja.
möchte ich so jetzt kurz vor Weihnachten und vierten Advent einfach sagen, sei füreinander da, unterstütze einander. Also das Licht müssen wir ja selber verbreiten in dem Dunkeln. Und da hoffe ich, dass alle mitziehen, diese Art von Purpose, die ich versuche, also mit mir zu tragen die ganze Zeit.
Ja.
Das muss jeder versuchen, weil, also jammern, das kann jeder, aber versuche einfach, das positive Licht zu sein.
Ja, heißt, seid nett miteinander, seid
nett,
positiv
genau.
Miteinander.
Da mecker nicht.
Alles klar. Anna, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon auf die Veröffentlichung und auf das mit höchster Wahrscheinlichkeit extrem positive Feedback der Hörer. Danke dir.
Danke dir.
Ja, das war Anna Kopp von Microsoft. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch Spaß gemacht, genauso wie mir diese zweigeteilte Aufnahme Freude gemacht hat. Ja, und wenn ihr demnächst wieder dabei seid, würden wir uns natürlich riesig freuen. Vielleicht abonniert ihr uns ja auf den unterschiedlichen Plattformen, da wo ihr die Podcasts hört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch direkt mit dem Machtwas-Team in Kontakt treten. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram und wir sind auf Facebook. Bei Instagram ist es machtwas-official, ansonsten einfach machtwas. Ja, schreibt uns gerne, übt gerne Kritik, sagt uns, wen ihr gerne mal als Gast bei uns im Podcast hören wollen würdet und welche Fragen ihr dann gerne beantwortet bekommen würdet. Wir freuen uns auf Interaktion mit euch und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!